Wir predigen durch die Apostelgeschichte und wir haben heute nur ein paar Verse, 10 Verse im Kapitel 8, die für sich gar nicht so richtig eine spannende Handlung oder was haben. Und trotzdem passt es genau eigentlich jetzt auf Silvester und Neujahr, so als hätten wir es geplant. Meine, wir haben das zwar geplant, aber das haben wir nicht geplant. Unsere Predigten sind schon geplant, aber erst in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es tatsächlich ein Thema anspricht, das uns jetzt zum Jahreswechsel auch bewegen kann. Wir sehen da zwei Menschen, die Wunder tun in unserer Predigt, aber es ist nicht das Gleiche. Ich lese es euch vor, ich habe euch den Text auch mitgebracht am Bildschirm. Wenn es weiß, nicht? Gibt es gar nicht. Gibt es gar keine Folien heute. Du wirst schauen. Okay, ja, dann dürft ihr, so ihr habt eure Bibeln, also sie waren im E-Mail drin, gell? Klappt das für dich, dass du dorthin kommst? Okay, du wirst schauen. Apostelgeschichte 8, ich lese noch die ersten drei Verse noch mit, die heute gar nicht unser Text sind. Das ist nämlich der Zusammenhang. Stephanus ist gesteinigt worden und es bricht dann eine große Verfolgung aus. Die ersten Christen werden verfolgt und aus Jerusalem vertrieben. Und einer, der vertrieben wird, ist eben dieser Philippus und um den geht es dann heute. An jenem Tag, wo eben der Stephanus gesteinigt worden ist, entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in den Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmenge achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus und mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt der Triebzauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit der Zauberei außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und die großen Wunder sah, die geschahen, da geriet er außer sich. Und eigentlich müsste es weitergehen. Was passiert da jetzt mit diesem Zauberer, der gläubig geworden ist und jetzt die Wunder sieht, die der Philippus tut, der Mann Gottes? Und das wird in zwei Wochen euch der Herwig dann bringen, wie es mit ihm weitergeht. Aber wir schauen uns heute einmal nur diesen Abschnitt an. Und das Erste, was wir dort sehen, ist eben, dass vom Philippus genauso wie von dem Zauberer dort Zeichen und Wunder passieren. Die Wörter dort sind Semeion, das ist das Zeichen, also ein wichtiges Anzeichen, ein Symbol. Dynamis gibt es dort auch, das sind diese Kraftwirkungen oder so, eben Übernatürliches und Teras ist auch das dritte Wort, das dann im Zusammenhang gebraucht wird. Und da möchte man jetzt meinen, dass es das eigentlich nur bei Gott gibt und dann liegt es ja falsch, wenn ihr das denkt. Ja? Das hat Jesus selber, ich glaube, den Vers habe ich euch gebracht, da. Jesus selber hat das gesagt von den letzten Tagen, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ja? Klickst du nochmal? Ich glaube, ich habe ihn herzitiert, oder? Nein. Jesus sagt ganz klar, dass auch die falschen Propheten, auch die Pseudo-Christusse, wie es dort steht, die werden auch Zeichen und Wunder tun. Das ist das gleiche Wort dort. Das heißt, das wird sich nicht unterscheiden lassen. Es werden übernatürliche Sachen sein. So wie Jesus und auch seine Apostel als Zeichen, dass Gott mit ihnen ist, Blinde geheilt haben und wunderbare Sachen getan haben. Wir haben viele Berichte davon. Gibt es bei den falschen Propheten das genauso. Und auch dieser Zauberer, ich meine, der war schon sehr beeindruckt von dem, was er beim Philippus gesehen hat. Aber wir brauchen nicht glauben, dass das das Unterscheidungskriterium ist. Gell? Und das finde ich auch spannend. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den zwei? Sie tun beide Zeichen und Wunder. Gell? Also der Philippus, der da kommt, und der Zauberer. Und das möchte ich mit euch heute ausarbeiten. Aber bevor wir auf das eingehen, auf diesen Unterschied, ihr könnt dabei schon nachdenken, was der Unterschied ist zwischen den zwei, möchte ich noch einen Blick ins Alte Testament haben, machen. Dort gibt es in 10 Versen einen Text, der eben ganz klar spricht, dass Zauberei und Spiritismus verboten ist und dann auch begründet, warum das Gott nicht möchte. Den Text habe ich, denke ich, auch mitgebracht auf der Folie. 5. Mose 18, das ist zum Schluss, wo Mose schon abtritt, also schon sein Ende schon vor Augen hat, ja, er wird ja nicht mit dem Volk ins gelobte Land ziehen, der Mose, und ihnen zum Schluss noch einmal zusammenfasst die wichtigsten Sachen, ihnen den Segen und den Fluch vorlegt und so weiter, ihr kennt es, und in Kapitel 18 sagt er da, spricht er das ganze Volk und sagt, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keinen, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr dein Volk sie vor dir aus. Das sind die Völker gemeint, die jetzt dort wohnen. Ja. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten, denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Ich zähle euch das da jetzt dann ein bisschen auf. Das ist jetzt wirklich ein hundertprozentiges Verbot von Spiritismus, von allem, was sich mit Übernatürlichem beschäftigt. Das Erste, was dort aufgezählt wird, sind Menschenopfer im Zusammenhang mit dem Moloch. Den Gott gibt es heute so, diesen Götzen gibt es heute so, zum Glück nicht mehr. Aber wenn man den Berichten Glauben geben möchte, dann kann es schon sein, dass es heute auch noch Menschenopfer gibt. Ja. Also im Satanismus ist das verbreitet und es gibt auf jeden Fall genug Menschen, die jedes Jahr verschwinden. Und ob ein paar von denen dort landen, wissen wir nicht. Also überall in Mexiko vor anderthalb Jahren, da gibt es in jeder großen Stadt gibt's einen Platz und dort sind Plakate. Das war ganz ein normaler Platz, aber das hat sich dann eingebürgert in der Stadt, dass dort die Plakate für die Vermissten aufgehängt werden. Und wir waren in 4 oder 5 größeren Städten und in jeder Stadt gibt es einen Platz, da sind alle Barmer, die Wände, die Bänke voll mit Zettel von Leuten, die meistens Jugendliche, die nicht mehr gefunden werden. Es gibt dort viel Verbrechen, es gibt dort viel Drogenkriminalität, aber das war schon sehr erschütternd. Also weltweit gesehen kann es schon sein, dass es Menschenopfer heute auch noch gibt. Das andere, was dann genannt ist, ist Wahrsagerei, also dass jemand versucht, aus der Zukunft irgendwas vorauszusagen. Die anderen Ausdrücke, so Zauberer, Beschwörer und Magier, die sind ein bisschen austauschbar, den Unterschied, der Beschwörer, der spricht eben auf eine Person ein mit einem Fluch oder sonst irgendwas. Der Zauberer vielleicht hat irgendwelche Mittel, die er verwendet. Wir sehen das bei den Naturvölkern. Zeichendeutung, Tage unterscheiden, also bestimmte günstige Zeiträume für etwas in der Zukunft auswählen. Totenbeschwörer also als Medium auftreten, das wird da heute beworben, dass Menschen das angeblich können, mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen, die dann durch sie sprechen, dass man sie sogar was fragen kann und da Antworten kriegt und so weiter. Das wird alles in diesem Text genannt und vor dem allen warnt der Mose sein Volk und sagt, diese Praktiken sind etwas, wofür die Völker dort vor euch vertrieben werden, damit ihr in das Land kommt. Das ist meine Strafe für diese Völker, die das betreiben, ist, dass ihr jetzt da wohnen dürft. Und ihr seht ja, der Konflikt besteht ja heute noch. Ja. Dieses gelobte Land, das Gott da versprochen hat, dem Volk Israel, ist ja heute noch umkämpft. Und wie begründet der Mose das? Der sagt, es ist dem Herrn ein Gräuel, also er graust sich vor sowas. Deshalb werden diese Völker gerichtet, die das tun. Ihr aber sollt euch ungeteilt an Gott halten. Das heißt, das war damals in der damaligen Zeit ganz klar, dass es nicht jedes Zeichen und Wunder von Gott kommt, sondern dass es auch übernatürliche Dinge gibt, die andere Quellen haben und die von Gott verboten sind. Wie ist das heute so? Gibt es das heute noch? Über mögliche Menschenopfer habe ich kurz gesprochen und war es sogar sicherlich, weil die Menschen wollen auch heute noch in die Zukunft schauen. Ja? Die Horoskope, die Zeitungen sind voll davon, gerade jetzt zum Jahreswechsel. Ja? Was wird das nächste Jahr bringen? Wir wissen es nicht. Wir wollen es aber wissen. Wir wollen nicht diese Unsicherheit haben. Wir wollen auf was hoffen. Wir wollen wohin denken. Wir wollen es vor etwas hüten vielleicht sogar. Ja? Und deswegen gibt es diesen Wunsch in vielen Menschen, in die Zukunft zu blicken, dort auch Informationen auszukriegen. Dabei werden wir sie alle erleben, die Zukunft, nur halt so wie die Uhr läuft und nicht früher. Menschen wollen Verborgenes wissen. Das interessiert uns total. Etwas zu durchblicken, es passieren ja so viele Dinge, die wir nicht verstehen. Ja? Und auch dann ist die Versuchung natürlich da, sich diese Informationen irgendwo herzuholen. Wenn das unverständlich ist, warum nicht aus dem Übernatürlichen? Ja? Und Menschen wollen natürlich Macht ausüben und reich werden, was oft mit Macht zusammenhängt. Ja? Und auch dort suchen sie Hilfe beim Übernatürlichen. Das heißt, dieses Bedürfnis nach dem, das sehen wir mir in den Medien und überall, das ist voll da. Wenn ihr in eurem Bekanntenkreis redet, also jeder hat sich interessieren dafür zu wissen, was sein wird. Und natürlich können wir uns zu Gott wenden. Die Bibel ist voll von Verheißungen auf unsere Zukunft betroffen. Ja? Gott ist allmächtig und steht über der Zeit. Das heißt, er weiß, was 2024 sein wird in dein Leben, weil er es für die bereitet hat, wie wir wissen. Aber wenn du die da an Gott haltest bei den Sachen, dann bleibt er der Herr und wir sind seine Kinder, seine Diener, die ihm nachfolgen. Das heißt, das ist kein Mittel, mit dem du die Zukunft in die Hand kriegst oder gar lenken kannst, sondern du bleibst da abhängig von Gott. Er ist der Herr, er ist der, der in die Zukunft schaut. Und vielleicht ist es sogar sehr Gnade, dass wir das eine und andere auch nicht wissen. Und deswegen suchen viele lieber andere übernatürliche Kraftquellen, weil wenn sie sich an Gott wenden und das lesen und sich mit dem beschäftigen und das ernst nehmen, dann sehen sie, ja, Gott ist allmächtig und Gott ist in der Zukunft und kennt sie, aber er gibt sie mir nicht in die Hand, sondern er will, dass ich an seiner Hand in die Zukunft gehe. Und der Mensch, der Macht will, der sein Leben bestimmen will, der selber sagen will, wo es lang geht, für den ist Gott da keine gute Informationsquelle, weil er ja eben auch in dem Sinn ohnmächtig bleibt. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Ich möchte jetzt dann auch Definition probieren von diesem ganzen Komplex und den schreibe ich euch als Satz dahin. Das ist eine von den, vielleicht von den Lehren aus dieser Predigt, ja, etwas von dem, was wir mitnehmen können und lernen können. Was ist die Zusammenfassung von Zauberei und von Spiritismus? Das ist alles, was übernatürlich ist und nicht Gott und Jesus klar die Ehre gibt. Ja? Also die Wettervorhersage zum Beispiel ist nicht Spiritismus. Ja? Die Wettervorhersage beschäftigt sich auch mit der Zukunft. Wir wollen wissen, wie das Wetter übermorgen sein wird. Wir schauen uns die Wettervorhersage an. Da ist Statistik und Wissenschaft dahinter. Du vertraust da auf keine übernatürliche Informationsquelle, wenn du im Wetterbericht schaust. Beim Horoskop, hätte ich jetzt gesagt, ist es schon anders. Was gibt es zum Lachen, Herwig? Das stimmt irgendwie. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, ja. Aber beim Horoskop, da stehen auch nur Sachen drin, die immer stimmen, weil sonst jetzt auch nicht stimmen. Genau. Also das soweit zum Unterschied. Das heißt, was übernatürlich ist, aber nicht Gott die Ehre gibt. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich euch versprochen habe, wenn wir jetzt den Philippus und den Zauberer Simon da anschauen. Drei Kennzeichen, um diesen Zauberer vom Mann Gottes zu unterscheiden. Das erste Kennzeichen ist nicht die Wunder und die großen Taten. Das haben wir gesehen in Matthäus 24. Also an den Wundern kannst du den Mann Gottes vom Zauberer, vom okkulten Magier nicht unterscheiden. Weil die wunderten sie beide. Auch die Dings, die in der Mose in Ägypten, der dort das Wasser in Blut verwandelt hat, die Zauberer vom Pharao haben auch einiges drauf gehabt. Ja? Also an den Wundern könnt ihr nicht sagen, dass Gottes Wirken dahinter ist. Wenn etwas Übernatürliches passiert, das ist nicht automatisch Gott. Wenn das alles nur eingebildet war, das Okkulte zeigt, die Esoterik und das alles, dann könnte man ja drüber lachen. Aber das ist es nicht. Ja? Ich habe von jemandem gelesen, der kann auf einer Landkarte Wasseradern und Quellen einzeichnen. Auf einer Landkarte. Also wenn jemand auf die Wiesen geht, dann lass ich mal noch hinreden, dass der was spürt, ob dort Wasser ist oder nicht. Gell? Aber wenn er das auf einer Landkarte macht, dann hat er übernatürliche Informationsquelle, oder? Also das gibt's. Ich bin Techniker. Ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Maschinen übernatürlich funktionieren, aber es gibt sicher mehr als das, was wir messen und verstehen können. Ich glaube, da muss man ehrlich sein. Und sind wir froh, weil Gott können wir ja auch nicht messen und verstehen. Ja? Wenn wir das Übernatürliche vom Tisch wischen, dann haben wir Gott auch vom Tisch gewischt. Dann ist er genauso zur Einbildung geworden. Also die Wunder sind es nicht. Und das möchte ich euch, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Nur, dass jemand etwas Übernatürliches kann, heißt nicht, dass Gott in ihm wirkt. Ja, das hat Jesus ganz klar gesagt. Aber was ist ein echtes Kriterium? Das erste, was wir sehen an diesem Simon im Vers 9b, da sagt er, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Er hält sich also selber für groß. Das unterscheidet den Magier vom Propheten Gottes, vom Mann Gottes. Die Apostel, die haben sich nicht für groß gehalten. Die waren bescheiden. Wie sie dann geschlagen worden sind vor Gericht, haben sie sich gefreut, dass sie für Jesus leiden können. Wer sich selber für groß und wichtig haltet, der nimmt damit Gott die Ehre. Und das kann uns auch passieren. Ja? Wenn wir etwas Gutes und Richtiges tun, wenn wir und uns dabei wichtig nehmen, dann danken wir nicht Gott. Bei den Aposteln haben wir das ganz klar gesehen. Die haben immer auf Jesus hingewiesen, die haben sich nicht für groß und wichtig gehalten. Aber da von dem Zauberer steht, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Und denkt jetzt an die ganzen geistlichen Wundertäter, die umher laufen und Geschäft machen, für wie groß und wichtig sich die halten, dass sie ganze Hallen füllen und entsprechende Werbung machen. Ja. Und das Zweite, er sagt das nicht nur von sich, sondern er lässt sich auch verehren und bewundern. Im Vers 10, dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man für die Große hält. Ja. Also der hat nicht nur selber gesagt, ich bin wer, sondern der hat sich auch entsprechend bewundern lassen. Und das ist dasselbe Problem. Auch das nimmt Gott die Ehre. Wenn jemand wirklich mit Gottes Kraft heilt oder jemandem etwas Gutes tut, dann soll er sich dafür nicht loben lassen, weil es ist nicht seine Leistung. Warum sollte Gott jemandem Wunderkraft geben, der sich dann selber dafür verehren lässt und loben lässt? Das schadet dem ja. Das macht er den Großkopfert. Und wir sehen das auch bei den Aposteln. Ich habe euch den Vers jetzt nicht hergeschrieben, aber in der Apostelgeschichte 14 gibt es eine Geschichte, wo sie in ein Land kommen, wo sie die Sprache kaum verstehen oder sprechen. Und die Menschen sehen die Wunder und wollen sie als Götter verehren und bringen einen Stier daher, den sie jetzt dann schlachten wollen. Und die Apostel sagen nicht, oh ja, jetzt haben wir endlich einmal ein Publikum, sollen sie alle kommen und dann werden wir ihnen schon was erzählen von Jesus. Sondern die sagen sofort, hey, halt, wir sind Menschen wie ihr. ihr macht einen großen Fehler, wenn ihr uns verehrt. Ja? Aber bei dem Simon, da sehen wir, der hat sich verehren und bewundern lassen. Und das Dritte, was den Unterschied macht zwischen diesem Zauberer und den Aposteln, haben wir auch schon erwähnt. Und das sehen wir eben bei ihm nicht und bei den Aposteln schon, nämlich, dass sie klar auf Jesus hinweisen. Schon im Vers 5 sagt der Philippus, er predigte ihnen den Christus, und auch vorher im Kapitel 3, wo zum Beispiel der Petrus, glaube ich, vor Gericht steht, als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber, was ihr hier so seht? Und schaut gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser hier gehen kann, wo er den Lahmen geheilt hat. Gell? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht durch dieses Wunder. Das heißt, die Apostel weisen auch ganz klar immer auf Jesus hin. Und das ist nicht nur eine bloße Formel, wo sie sagen, im Namen Jesus tun wir das jetzt. Ja? Das haben nämlich andere auch probiert. Das habe ich euch die Stelle als letztes noch hingeschrieben, die werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern euch nur erzählen. Das kommt in Apostelgeschichte 19 vor. Da gibt es auch unter den Juden hat es solche Geisteraustreiber und Beschwörer gegeben, und da waren 7 Söhne von einem Hohepriester, die das gemacht haben, und wie die gesehen haben, wie der Paulus da überall Erfolg hat als Exorzist, haben sie dann gedacht, das machen wir auch. Ja? Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohepriesters, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich. Weil sie haben gesagt, warte mal, sie unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Das haben die gesagt. Gell? Also sie haben wirklich gesagt, zu den Besessenen haben diese Geisteraustreiber gesagt: Wir beschwören dich beim Namen, beim Jesus, den der Paulus predigt. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie so, dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Das heißt, die bloße Namensnennung ist es nicht. Es muss, wenn du sagst, im Namen Jesu, dann heißt das, dass du etwas in Willen Jesu und in Übereinstimmung mit ihm tust. Und das haben die eben nicht getan. Die haben nur gedacht, das ist eine Zauberformel oder so. Gell? Wir sehen an dem Text, dass der böse Geist real ist, dass er Jesus kennt und fürchtet, aber dass er die Zauberer, die nur sagen, in Jesu Namen nicht fürchtet, ja? Weil er sie verdrischt und aus dem Haus verjagt. Das sind also die 3 Unterschiede, wo ihr einen Propheten und Mann Gottes von an so einem Zauberer unterscheiden könnt. Das sind nicht die Zeichen und Wunder, sondern die anderen 3 Dinge. Und das lässt sich natürlich auf uns anwenden, auch wenn wir übernatürliche Hilfe suchen. Wir sollen sie nur bei Gott suchen. Wenn du irgendwas anders hast, auf was du vertraust, was übernatürlich ist, dann nimmst du Gott die Ehre. Und Gott ist lost da, das ist ihm nicht egal. Ja? Wenn etwas jemandem anderen zugeschrieben wird, das Gute, was er uns schenkt zum Beispiel, ja? Wir sollen uns nicht selber für groß halten oder uns verehren oder bewundern lassen für etwas, was wir tun. Ja? Wenn du für jemanden betest und der dann wirklich gesund wird, dann gib wirklich auch Gott die Ehre. Dann sag nicht, ich habe so oft für dich gebetet, sondern sag, Gott war gnädig, der das geschenkt hat. Ja? Wir sollen klar auf Jesus hinweisen. Wenn jetzt zu Silvester jemand kommt und der schenkt dir ein Glücksschwein, dann kannst du ruhig sagen, ich freue mich, dass du mir was Gutes wünschst. Ich freue mich, dass du mir Segen wünschst in dem neuen Jahr. Ich brauche kein Schwein dazu, weil ich weiß, ich kenne den Herrn im Himmel, der alles in der Hand hat. Ja? Überlegt euch eine Antwort, die Gott die Ehre gibt. Sagt, ich gehe lieber zum Schmied als wie zum Schmiedel. Ja? Wenn jemand mit einem Horoskop oder mit sonst irgendwas kommt. Habt eine Segenskarte oder irgendwas dabei oder überlegt euch, findet einen Spruch in der Bibel, den ihr den Leuten sagen könnt. sagt es klar Flagge. Die Leute meinen es gut, wenn sie uns einen Segen wünschen. Aber wenn sie das mit irgendwas, was weiß ich, mit einem Horoskop oder mit einem Brauch oder mit Räuchern oder was auch immer das ist, mit dem verbinden, dann könnt ihr den guten Wunsch akzeptieren, der dahinter steht, aber ihr könnt auch ganz klar auf den einzigen hinweisen, dem die Ehre gebührt für alles Gute. Ja? Ich möchte euch, weil noch ein paar Minuten Zeit ist, noch erzählen, wie es mir einmal gegangen ist, in so einer Situation, wo ich mir auch gedacht habe, wie kann ich doch jetzt Gott die Ehre geben? Ein paar von euch kennen die Geschichte schon, das war vor 2 Jahren, da habe ich so echt ziemlich massiv Schmerzen gehabt im Knack hinten, weil ich einen Bandscheibenvorfall gehabt habe. Das war aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt. Und dann war ich bei Massage und Physiotherapie und so weiter. Und dann, und das hat eben ein paar Wochen schon lang nichts geholfen. Und dann habe ich eine Empfehlung gekriegt von einer Heilpraktikerin nach Preuß Dorn. Und dann habe ich ein bisschen im Internet geschaut, was das ist. Und das Dorn, das sind die Dornfortsätze. Das, die Theorie ist, dass so die hinten an die Dornfortsätze eben die Wirbel ausgerichtet werden. Und dann habe ich gedacht, naja, das klingt eh noch halbwegs mechanisch, das kann ich ja noch nachvollziehen. Und dann habe ich dort angerufen, der tatsächlich am nächsten Tag einen Termin gehabt. Gell? Und dann komme ich dort rein, und es war ganz nett, der hat sich Zeit genommen für mich, und da steht auf der Seite, da steht schon der Buddha, gell? Und da unter links die Gebetsfahnen, die tibetanischen, gell? Und die haben mir gedacht, ob das so gut ist. Gell? Und haben wir gedacht, ich will Gott die Ehre geben. Ich traue mich jetzt nicht um und gehe dort raus, sondern ich sage zu der netten Frau, die hat so ein bisschen erkundigt, wie es mir geht und so weiter, gell? Und sage zu der, ich glaube an Gott, dass er mich geschaffen hat und dass er es gut mit mir meint und ich möchte, wenn es für sie okay ist, ein Gebet sprechen. Und sie gesagt, bitte, bitte, bitte. Und dann habe ich dort hingesetzt und dann habe ich gebetet. Dann habe ich gesagt, Herr, du weißt, was mir da wehtut und was da kaputt ist, ich weiß es nicht. Und du weißt, wie lange ich das noch aushalten muss, ich weiß es nicht. Aber ich möchte mich in deine Hand begeben. Und auch wenn die Frau mich jetzt behandelt, dann möchte ich, dass es deine Heilung ist, die mir zuteil wird, wenn du das möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, dann soll es auch nicht helfen. Ich möchte keine Kraft und kein Geist und kein Prinzip und keine Harmonie und sonst nichts die Ehre geben, sondern nur dir. Und dass diese Frau dein Werkzeug ist, gell? Ja, geschaut, gell? Aber, ja. Sie hat dann gesagt, ob ich wissen möchte, was sie immer sagt, bevor Patienten kommen, gell? Und ich gesagt, bitte gern, gell? Und dann hat sie sich hingesetzt und dann hat sie sämtliche positiven Kräfte des Universums angerufen, dort, kein Red von Jesus oder von Gott, gell? Nur so von der Harmonie und von der Ordnung und von der Schwingung und das alles, gell? Ja, die sieht das so. Die Behandlung war angenehm. Die hat dann so auf mein Buckel, hat sie so umgeruckelt halt. Teilweise so richtig so wackelt mit den Händen. Gell? Und dann hat sie mir auch noch ein Wasser, habe ich vorher zum Trinken gekriegt. Und dann hat sie nachher, nachdem ich es getrunken habe, hat sie mir nachher noch gezeigt, dass auf der Unterseite von dem Kartle, wo das Glas drauf gestanden ist, da ist Heilung drauf gestanden. Ja, das hat sie mir dann auch noch gezeigt. Gell? Du siehst, also die hat Hilfe nicht von Gott erwartet. Gell? Aber ich war froh, das ist sehr klar, es geholfen hat überhaupt nichts. Und wenn es geholfen hätte, dann hätte ich wirklich Gott gedankt dafür und auch ihm die Ehre gegeben. Es war aber nicht so. Aber ich habe auch zumindest die Beruhigung, dass es mir nicht geschadet hat, weil ich eben nicht irgendwelchen Kräften die Ehre damit gegeben habe. War nicht leicht für mich, das zu sagen. Aber ich fordere euch heraus, ich habe mir gedacht, wenn du zum normalen Arzt gehst und dich dort hinsetzt und sagst, vor der Behandlung darf ich beten, ich glaube an Gott und dass er der ist, der uns heilen kann, weil er uns kennt. Ich glaube nicht, dass irgendein Arzt nachsagen wird. Die wissen alle, dass der Mensch aus Körper und Geist besteht. Ja? Aber betet doch für den Arzt, der euch behandelt. Probiert es einmal. Ich war jetzt schon zweimal beim Arzt und ich habe es mir nicht getraut, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Aber ich möchte auch die Predigt jetzt zum Anlass nehmen, mir das wieder vorzunehmen, weil ja, wenn wir Gott nicht die Ehre geben, dann geben wir sie wem anderen. Und wir wollen Gott die Ehre geben. Und dazu möchte ich euch aufrufen, das wirklich auch im neuen Jahr zu tun. Du zeigst auf, bitte. Ja? Ja, ist klar, ja. Ja, danke. Ja. Das ist auch wirklich eine gute Anwendung und wir sehen an dem jetzt auch nicht nur, dass er klar auf Jesus hingewiesen hat, sondern dass er sich selber, auch jetzt, wo er es uns erzählt hat, nicht groß gemacht hat, ja, sondern auf Gott hingewiesen hat. Und da freue ich mich über meinen Bruder, der das jetzt gleich angewendet hat, was ich da gebraucht habe. Ich möchte noch ein Gebet sprechen zum Schluss. Danke, Herr, dass alles Gute von dir kommt. Und dass du die Zukunft kennst und dass wir keine Geheimwege brauchen, ob es jetzt die Befragung von Toten ist oder Horoskope oder sonst irgendwas, um da Geborgenheit und Gewissheit zu kriegen, sondern dass wir bei dir beim Schmied aufgehoben sind. Und so bitte ich dich jetzt auch gerade für die Zeit, für den Jahreswechsel und so, wo wir sehr viel mit Aberglauben konfrontiert werden in unserer Umgebung, dass wir dort ein Licht sind. Nicht als Besserwisser, sondern als Menschen, die diese Unsicherheit gar nicht haben, sondern die Geborgenheit haben in deiner Hand. Ich möchte so bitten, dass die Leute um uns das erkennen, dass wir ehrlich auf die hinweisen können und dass wir dadurch ein Segen für andere sind, dass sie das Licht erkennen können. Ich möchte auch bitten für unsere Arztbesuche, dass wir auch dort den Mut haben, auf die als unseren Arzt hinzuweisen, und ein Zeugnis für die zu sein. Danke, Herr, dass du uns das schenken kannst und dass du die Geborgenheit bist, die wir brauchen für die Zukunft, auch fürs nächste Jahr. Amen.